Marit, wir starten mal. Ich finde den Button nicht. Wo ist das Intro? Scheiße. Sorry. Piep, gleich direkt. Ah, es wird laut. Vorsicht, kennst du das? Halt die Ohren zu. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Raps in Real Talk, dem Podcast der Nation, dem Podcast rund um Functional Fitness, rund um CrossFit, rund um High Rocks, rund um Triathlon, rund um
Fitness und anderen Quatsch.
Rund um Fitness und allen Quatsch, der mit dazugehört. Genau, ab und zu mal der Schwenk hier rüber und darüber, alles, was die Leute so interessieren könnte. David.
Vorab erstmal wichtig, kleiner Disclaimer, wenn ihr heute zwischendurch mal so kleine Klopfgeräusche hört, der Lazar nutzt heute ein neues Mikrofon. Was noch so ein bisschen störanfällig ist, falls er den Tisch berührt. Ihr kennt ihn, ich habe ihn darauf hingewiesen, sich möglichst wenig zu bewegen. Er hat gesagt, er macht das dann mal relativ entspannt. Verzeiht den einen oder anderen Klopfer, alles ist gut.
Genau, wenn mein Nervensystem mit mir durchgeht, Prost.
Schön mehr Koffein rein, das hilft immer.
Sehr schön. So, das war für die, die es nicht sehen, die meisten hören uns wahrscheinlich, gucken eigentlich wahrscheinlich hier YouTube, ne?
Ja, glaube ich.
Das wird so ab und zu, ja, wir haben jetzt nicht die überragend viele, also wir sind jetzt nicht fest und flauschig oder gehacktes, wie heißt das? Gemischtes Gehack. Liebe Grüße gehen raus
aber
an
auch
Felix
da.
Und an Tommy Schmidt.
Also ich weiß nicht, wie du das machst. Viele Podcasts, die ich höre, haben auch Video. Auch, also ich höre auch so einen Fantasy-Football-Podcast, wo es weitestens in der NFL geht und quasi das Glücksspiel dahinter und so. Das ist alles immer mit Videofolgen und so weiter. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir einen Podcast auf YouTube anzugucken und auch bei Spotify die Videofunktion, das nutze ich nicht. Also
ja, ich glaube, Podcast entspringt ja eigentlich so dem Radio. Radio on Demand eigentlich. Ist ja nichts anderes.
Ja, ja.
Ist eine Radiosendung halt nur auf Abruf. So,
beziehungsweise, genau, da eigentlich eine klassische, es gibt ja auch im klassischen Radio quasi kuratierte Elemente, wo dann Interviews und so weiter voraufgezeichnet werden, nur rausgespielt werden. Also es ist ja, genau, und aber ich glaube auch Spotify pusht ja massiv für diese Videogeschichte. Du kannst ja, glaube ich, inzwischen auch so wie YouTube-Videos und so weiter auch bei Spotify hochladen. Ja. Und die haben auch so Shorts und so jetzt. Die wollen da ja mehr und mehr rein. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch. Aber jetzt gerade
der nicht, aber
Glassplitter.
Siehst du das da oben?
Ja. Ja, schön den Glassplitter abgebrochen vom Flaschenhals.
Ich hätte ihn gerade schlucken können, Alter. Ich dachte so, oh, ist da Eis drin. Cool. Sorry. Ey, also Leute, macht kurzer Reminder, nutzt für Öffnen von Flaschen mit Deckel.
Eine Gabel oder Löffel
aus. Sondern nutzt immer einen Flaschenöffner. Ich habe gerade ein Stück Glassplitter und zwar ein recht großes. Also es ist schon
nicht unerheblich.
Und ich dachte gerade so, oh lecker, Eis. Okay, back to the Thema, Radio. Genau.
Genau, also wie gesagt, das kann ein persönliches Ding sein. So wie ich halt Podcast konsumiere, ich steige ins Auto, ich mache meine AirPods rein und ich mache es bei Spotify einfach an. Und ich höre primär beim Autofahren. Das ist der Moment am Tag, wo ich Audio-Content, und Podcast ist für mich Audio-Content, konsumiere es beim Autofahren. Und da gucke ich natürlich nicht den Videoinhalt, warum auch. Also es liefert mir auch keinen Mehrwert, ehrlicherweise.
Bin ich voll bei dir. Also tatsächlich, wenn ich Podcast höre, und das wäre auch mal eine gute Frage an die Zuhörenden gleich. Also ich mache das so ähnlich wie du. Also ich mache es auf dem Fahrrad, ich mache es, wenn ich mit Dolly spazieren gehe. Also ich mache es in den Momenten, wo ich versuche einfach, jetzt nicht so unbedingt in der Umwelt zu sein und drumherum alles immer zu suchen.
Wenn ich
so,
mit dem Hund gehe, mache ich tatsächlich bewusst nicht, weil ich dann auch mit den Ohren beim Hund sein will. Das hat gar nichts unbedingt mit meinem eigenen Hund zu tun. Imani hört ja super. Aber ich will mitkriegen, wenn von irgendwo anders irgendein nicht so super erzogener Hund angerannt kommt, wenn mein Kind auf dem Fahrrad angefahren kommt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wenn ich AirPods drin habe, also ich will auch des Hundes willen irgendwie aufnahmefähig für die Umwelt sein. Deswegen höre ich das da zum Beispiel nicht.
Deswegen habe ich immer nur einen.
Ah, okay.
Ich fahre auch Fahrrad nur mit einem.
Das finde ich nervig. So. Irgendwie nur einen. Wenn, dann will ich das ganz hören.
Für mich ist es halt so das Thema Hintergrundrauschen einfach. Ne? Also mich beruhigt das, weil das einfach meine Gedanken dann mehr so, okay, es filtert anderen Störgeräusche für mich. Das hat aber bei mir was halt mit der ADHS-Thematik zu tun. Ne? So, weil ich parallel alles gleichzeitig immer höre, sehe, wahrnehme, ist zumindest die Stimme auf dem Ohr, so der kleine Mann in Anführungsstrichen oder manchmal auch die Frau, die halt im Podcast hinten drin sitzt, zieht das meine Aufmerksamkeit weg und filtert so ein bisschen und engt so ein bisschen das Spektrum des Filters ein bisschen ein.
An der Stelle Empfehlung. Spotify hat jetzt auch mehr und mehr Hörbücher und unter anderem haben sie auch die Star Wars Legends Bücher. Die kann ich empfehlen. Ich höre da gerade das Darth Bane Buch. Wichtig ist allerdings, für alle, die nicht so tief in der Star Wars Nummer drin stecken wie ich, Legends sind Geschichten vom erweiterten Star Wars Bereich. Die haben nichts mit dem eigentlichen Kanon zu tun. Teile davon können irgendwann kanonisiert werden. Häufig sind das Bücher von Fans oder Autoren und so weiter. Die sind auch Star Wars gebrandet. Das ist jetzt nicht einfach irgendein Idiot hat was geschrieben. Mhm. Aber es muss nicht zwingend dem Kanon, den Disney bestimmt, entsprechen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich höre gerade das Darth Bane Buch, der ja, ich bin mir nicht ganz sicher, das werde ich im Laufe des Buchs ja noch hören. Ich glaube, das ist der Begründer der Regel der zwei.
Krass. Okay. Das heißt, es darf immer nur zwei Sith geben. Abhaken.
Genau. Ab dem Zeitpunkt. Vorher ganze Armee.
Also, was haben wir? Wir haben 6 Minuten 30 jetzt into. Wir haben jetzt Real Talk gemacht hier.
Ja.
Das ist eher sportliche Themen angegangen. David, du hattest mir eine Nachricht rüber geschickt, dass jemand Interesse hatte, so ein bisschen zu deiner Triathlon-Geschichte halt sich reinzufuchsen.
Genau, an der Stelle liebe Grüße an den Patrick. Der hatte mir nämlich bei Instagram geschrieben. Yeah. Erstmal liebe Grüße an der Stelle. Danke, dass du dich meldest. Und wenn ihr ähnlich seid wie er und ihr möchtet gerne auch mal Input liefern oder wünscht euch Themen, @david.gerhardt oder @coach_lazar. Gerne bei Instagram anschreiben. Wenn es coole, inspirationelle Inhalte sind oder Fragen, nehmen wir das super gerne mit auf. Und deswegen, weil sich Patrick genau das gewünscht hatte und weil es halt auch einfach gerade passt.
Yeah.
Zur Einordnung, heute ist der 22. Juni war der Tag, wo ich meinen Triathlon hatte. Patrick hatte sich letzte Woche bei mir gemeldet, hatte gesagt, er würde es cool finden, wenn wir mal darüber sprechen, wie die ganze Triathlon-Nummer mein Training beeinflusst hat, meine Kraftwerte oder was auch immer. Also was das für einen Einfluss hatte, wie wir mich vorbereitet haben. Und das Ganze, um das Ganze auch abzurunden, werden wir natürlich heute auch über meine Erfahrungen von gestern sprechen. Das heißt, wir können so ein bisschen über die Vorbereitung sprechen und danach dann auch so ein bisschen, ich sag mal, Race-Bericht nennt man das. Ich folge auch so Triathlon- oder Ausdauer-Podcast, wo dann auch immer so Race-Berichte geteilt werden. Genau, das ist so ein bisschen der Plan für heute.
Ja, nice. Und zwischendurch kurz vorab nochmal, ihr seht, wir springen heute sehr, sehr viel, aber wir werden definitiv zum Main-Thema dieses Triathlons kommen. Ich hatte gerade eben gesagt, hey, liebe Zuhörenden, wenn ihr das jetzt noch mitbekommt und noch nicht abgeschalten habt, dann gebt uns doch bitte ein Feedback. Also entweder bitte an mich, das ist ideal, weil ich kann das halt ein bisschen besser technisch umsetzen, aber, oder auch an David, wo hört ihr uns denn? Das heißt, hört ihr das via Spotify, hört ihr das via Apple Music oder irgendeiner anderen, wir haben das nur dort gehostet, oder schaut ihr wirklich auch YouTube? So, das würde uns sehr, sehr interessieren, weil das im Endeffekt ja auch einen Übertrag hat auf die Produktion im Backend. Das heißt, müssen wir uns die ganze Arbeit machen, beispielsweise mit den
Videokamera. Müssen wir uns hier schick machen, genau. Glatt rasieren vorher, alles, ne? Oder?
Vorher zum TÜV oder sowas, ne?
TÜV war letzte Woche.
TÜV, siehst du? Jetzt bist du schon mit abgelaufen im TÜV fast hier.
Nee, und man hat immer 2 Wochen TÜV.
2 Wochen, verstehe. Okay, sehr gut. Und damit wir einfach wissen, welche Richtung das geht. Wenn ihr alle überwiegend einfach nur den ganzen Content hier auf Radiosender.
Auf Radiobasis.
Radiobasis hört, dann lasst uns das auch wissen, dann würden wir gerne die Frequenz hören, über die ihr uns hört, weil wir haben keine Ahnung. Also, David, ich habe deine Videos, ich habe dein kurzes Reel, was David hochgeladen hat, habe ich gesehen.
Das hat meine Frau geschnitten.
David, cool gemacht, ne? Unglaublich krass, Anessa, liebe Grüße, das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das andere Ding ist, ich hatte das Gefühl, dass du der Adonis-ähnlichste, präsenteste Athlet unter allen anderen gewesen bist, was diesen Triathlon angeht. Also du hast auf jeden Fall die Bonuspunkte der einkassiert für die geilsten Tattoos und für den geilsten Buddy auf dem Floor. Auf jeden Fall.
Ja, also so vom Körperstatus waren ich und ganz besonders auch an der Stelle gehen liebe Grüße raus an Niki, eine Trainingspartnerin von mir, die auch bei uns trainiert, die eine brutale Athletin ist, auch übrigens qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft vom Bundesverband. Und sie war wirklich auch, sie ist auch rausgestochen in der Masse, weil sie einfach eine brutale Maschine ist. Und ist 40. sogar geworden. An der Stelle wirklich krassen Respekt.
What? Really? Krass, Alter. Heftig.
Ja, wirklich gut. Krass. Ja, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mit der Vorbereitung anfangen und dann zum Race selber kommen? Nee. Oder wollen wir es andersrum machen? Wollen wir erst über das Race?
Ja, mach die Race. Race-Bericht, erstmal ein bisschen, einfach erstmal erklären, was ist da passiert.
Dann also wie gesagt, es war der Sparda-Bank City-Triathlon in Münster. Der, muss ich sagen, ich fand es war wirklich gut organisiert. Sowohl von der Location, von der Räumlichkeit her, es war wirklich echt alles cool gemacht. Das war in Münster mitten in der Innenstadt. Direkt gegenüber von dem ganzen Event ist ein riesiges Kino mit einem riesen Parkhaus, wo man echt parken konnte und so von der Orga top. Konntest den ganzen Tag im Schatten stehen, hat irgendwie 6 Euro gekostet, 1A. Gute Anreise, hat alles gut funktioniert. Wir sind gestern Morgen so gegen 8.30 Uhr dann da vor Ort gewesen. Ich konnte ganz entspannt einchecken. Das war anders am Samstag. Nachmittag, da war wohl richtig viel Ansturm, da muss man wohl auch relativ lange warten. Kann ich aber auch verstehen, dass viele das vielleicht schon am Vorabend machen wollten. Ich wollte jetzt nicht zweimal nach Münster fahren aus Wuppertal, deswegen habe ich es dann gestern Morgen gemacht. War gar kein Problem. Ich bin rein, Check-in gekriegt, habe meinen Chip bekommen. Ja, konnte da so einen kleinen Goodie-Bag konnte man sich selber zusammenstellen. Habe ich so ein paar Sachen mir genommen. Und genau, dann einfach gewartet. Wie gesagt, morgens ganz normal aufgestanden. Ich sag mal so für Pre-Game Nutrition. Ich wollte da jetzt nicht irgendwelche Experimente machen. Ich vertrag Brötchen zum Beispiel sehr gut. Deswegen bin ich einfach zum Bäcker gefahren und habe mir dann auf dem Weg im Auto 2, 3 trockene Brötchen einfach reingezogen. Am Abend vorher natürlich viel Nudeln, die Tage vorher quasi Carbs geladen. Und dann sind wir da angekommen. Erstmal noch regulären Check-in, dann Check-in für die Wechselzone, wo man dann natürlich beim Triathlon ist es ja so, dadurch, dass du mehrere Disziplinen hast, für alle, die, sag ich mal, fremd sind oder sich das noch nie irgendwie angeguckt haben, du hast quasi eine Wechselzone, wo du einen designierten Bereich hast. Da steht quasi wie so eine ganz oder mehrere sehr, sehr lange Stangen, wo dann im, ich sag mal, 30 cm Abstand die Startnummern draufgeklebt sind. Und so eine Sektion hast du da. Da gehst du dann hin, hängst dein Fahrrad am Sattel quasi an dieser Stange, an deiner Nummer ein und legst dann deine anderen Utensilien quasi dort mit ab. Das heißt, du hast ja zum Start eigentlich nur dein Triathlon-Suit an, hast fürs Schwimmen eine Schwimmbrille, deine Badekappe, vielleicht eine Nasenklammer, Ohrstöpsel, solche Sachen, wenn du das brauchst und hast vielleicht auch deine Uhr. Das war's. Bei manchen Rennen kannst du ja noch Neoprenanzug tragen. Gestern, und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, ist aufgrund der Wassertemperatur war sogar Neoprenverbot. Also du durftest gar keinen Neopren tragen. Das hat folgenden Grund natürlich. Der Neo hält ja die Hitze in und auch den Schweiß und so weiter. Und die Gefahr eines Hitzeschlags ist halt sehr hoch, wenn das Wasser zu warm ist. Deswegen gestern Neoprenverbot. Finde ich eine super Sache. Ich hätte eh keinen gehabt. Aber nichtsdestotrotz, genau. Vorbereitung, Check-in lief super. Dann legst du da deinen Helm ab, legst deine Kappe ab, deine Sonnenbrille, deine 2 Paar Schuhe, 1 fürs Rad, 1 fürs Laufen, wenn du das hast. Also wenn du mit Klickpedalen fährst und all so ein Kram legst du halt ab. Deine Trinkflaschen, Gels und so weiter. So viel zum Check-in. Und ja, dann gehst du den Weg zum Hafenbecken. Wir sind geschwommen im Hafen des Dortmund-Ems-Kanal in Münster. Und ich muss vorher sagen, ich kenne halt so den Hafen in Köln, in Düsseldorf und so weiter. Und ich habe mir das wirklich sehr eklig, sag ich mal, vorgestellt. So ein bisschen, man hört im Hintergrund irgendwie so ein bisschen so ein Klatschen bei dir.
Das ist, Dolly hat gerade aus dem Napf getrunken.
Auf jeden Fall sind wir im Dortmund-Ems-Kanal geschwommen. Ich habe es mir deutlich dreckiger vorgestellt. Das Wasser sah super aus, ist so, ich sag mal, so türkisgrün. Echt in Ordnung. Genau, und dann bist du da einfach hin und dann sind in 15 Minuten Startwellen sind die Wellen, sag ich mal, gestartet. Die erste Gruppe um 9 Uhr und wir waren dann um 10.30 Uhr dran. Dann durftest du quasi immer, wenn die Welle vor dir weg war, konntest du von so einem Pre-Staging-Bereich schon durch so einen Bogen gehen in den Schwimmbereich und es war ein Start aus dem Wasser heraus. Das heißt, wurden dann spätestens um 20 nach 10 darum gebeten, alle schon ins Wasser zu springen und dann bist du ins Wasser gesprungen, hast du so einen Startbereich, in dem du dich dann frei verteilen konntest. Und dann ist auf Signal, bist du quasi aus dem Wasser herausgestartet. Also es ist nicht so, dass alle reingesprungen sind zum Start, sondern es waren schon alle im Wasser und du bist dann von da aus gestartet. Ich persönlich für mich hatte, oder mein Gameplan fürs Schwimmen war, mich ganz links am Starterfeld einzureihen und zu orientieren, weil ich nach rechts wegatme, wenn ich schwimme. Mhm. Das heißt, ich mache einen Zweierzug, das heißt, jeden zweiten Armzug atme ich nach rechts raus. Und deswegen schwimme ich ganz links, weil dann immer, wenn ich Luft hole, sehe ich die Gruppe der anderen Schwimmer. Das heißt, ich kann mich daran orientieren, dass ich dranbleibe und nicht abtreibe. Mhm. Das war quasi mein Gameplan. Lief auch gut. Das Übliche, was du halt hast, wenn du, nochmal zum Wasser zurück. Von oben sah das Wasser top aus. Wenn man drin war, es war auch in Ordnung. Und nochmal wieder zurück. Ich habe natürlich meine Schwimmbrille vergessen. Deswegen musste ich mir vorher noch schnell eine neue Schwimmbrille ziehen. So. Die schnell gekauft, kein Problem. Ich wusste ja, da gibt's wie so ein Vendor Village. Kriegst du geregelt, kein Problem. Habe ich noch 5 Euro Rabatt auf die Brille gekriegt. Alles top, kein Problem.
Wow.
Rückblickend muss ich jetzt betrachtet aber sagen, die Brille hat gar nichts gebracht, weil man hat in diesem trüben Wasser nichts gesehen. Gar nichts. Ja. Mit Glück hast du mal einen Fuß vom Vordermann gesehen und konntest so ein bisschen ausweichen. Denn natürlich, wie das so ist, du schwimmst relativ nah aneinander ran, mal, dann ist mal unkoordinierter an den Bojen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe zum Glück keinen größeren Zusammenstoß mit jemandem gehabt. Es gab aber einen Moment, wo ich jemand, der Brust geschwommen ist, seitlich überholt habe und es um einige wenige Zentimeter an sehr wichtigen Teilen vorbei er mich quasi fast getreten hätte. Daraufhin habe ich dann kurz einen Turbo eingelegt, bin an dem vorbei, weil mir das zu riskant war. Wie gesagt, Schwimmen lief super. Ich bin an dem Tag leider nur 1350 Meter, nicht wie vorher angekündigt, 1500 Meter bin ich konstant am Streifen durchgekrault. Lief gut, ich bin irgendwie nach so knapp 26 Minuten aus dem Wasser gekommen. Genau, und dann kam ich raus und dann ist man so ein paar hundert Meter in die Wechselzone gelaufen. Da haben die quasi überall so Teppiche ausgelegt gehabt, dass du da nicht barfuß über den Stadtboden laufen musst.
Mhm.
Das war wirklich super, rein in die Wechselzone. Dann, dann wechselst du aufs Rad. Beziehungsweise ziehst du deine Radschuhe an, Helm, Alter. Ganz wichtig, immer zuerst den Helm aufsetzen. Das ist auch Regel. Da kannst du sogar Zeitstrafe für kriegen. Du musst erst den Helm aufsetzen, dann darfst du dein Rad rausnehmen. Ich habe Helm auf, Schuhe an, Rad raus. Dann schiebst du dein Fahrrad raus aus dem Wechselbereich. Und dann ist ein Strich auf dem Boden. Ab dem darfst du aufsteigen und losfahren mit dem Rad.
Mhm.
Dann ging es los mit dem Rad. Ich hatte mir ein Rad geliehen von meinem Vater, was schon 15 plus Jahre alt war. Was zur Folge hatte, dass ich nur eines der beiden Ritzel wirklich effektiv durchschalten konnte. Das andere lief so, naja. Zum Glück aber das hintere. Das heißt, da konnte ich zumindest ein bisschen schalten. Das war alles ganz okay. Ich hatte nur das Problem, dass scheinbar die Klemme, die die Sattelhöhe hält, nicht so wirklich gepackt hat. Das heißt, ich bin auf den ersten 10 Kilometern, ist mein Sattel immer weiter abgesackt. Und ich habe deswegen quasi immer mehr nur aus dem Quad getreten, weil ich mein Bein ja gar nicht ganz durchgestreckt habe. Was ein bisschen nervig war und nach so 10, 12 Kilometern hat mich dann Niki überholt und sagte, hör mal, halt an, reparier das Ding, so bringt das gar nichts. Dann habe ich ja auch gesagt, alles klar, habe ich ausgeklippt, Schuhe raus, bin dann an die Seite rangefahren, hatte zum Glück eine Werkzeugtasche dran, die aufgemacht, Imbusschlüssel rausgeholt, Sattel hochgemacht, Sattel festgemacht. Und dann hat mich die Wut ein bisschen gepackt. Nicht auf mich oder irgendwas, aber man kennt das so, dann so ein bisschen Frust, sag ich mal.
Unnötig,
und dann habe ich eine vernünftige Sitzhöhe gehabt und dann habe ich richtig reingetreten. Dann habe ich da einen nach dem anderen die Leute vor mir wieder eingesammelt. Das hat schon echt Laune gemacht. Ging auch ganz gut. Bis dann, sag ich mal, so 3-4 Kilometer vom Ende der Sattel wieder abgesackt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ist es einfach so, schluck's runter, bin dann quasi das Ding zu Ende gefahren. In die Wechselzone rein, Radschuhe aus, Rad weg und so weiter auf die Laufschuhe und wusste dann aber, und ich kann dir ehrlicherweise nicht erklären, wieso, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir super viel Run-Conditioning für mich machen oder ich super viel laufe, aber Laufen ist irgendwie so, ich weiß nicht, das liegt mir einfach. Ich bin dann einfach losgelaufen, raus und dachte so, und das hatte ich dir ja auch schon in meinem Feedback geschrieben, ich habe alles nur nach Gefühl gemacht. Ich habe genau zweimal während dem gesamten Wettkampf auf die Uhr geguckt. Das war einmal, als ich aus dem Wasser gekommen bin und einmal so auf dem Rad, kurz nachdem ich diese Sattelsituation hatte. Das war so nach 76 Minuten.
Wie lange warst du jetzt auf dem Rad unterwegs insgesamt?
1:08.
Wie lange war die Distanz?
40 Kilometer.
Okay.
Also es ist ungefähr ein bisschen, ich glaube 32 km/h Schnitt oder sowas.
Ja, ist okay.
Genau, ist mit dem Zwischenfall, ne?
Ja,
also
ja.
Deswegen ist ganz in Ordnung, denke ich. Wie gesagt, dann Laufschuhe an, losgelaufen. und bin dann, und das war, muss ich sagen, an der Stelle Props an die Leute in Münster und an alle Zuschauer, die da waren, alle, die angefeuert haben. Auf der gesamten Strecke, auch beim Rad, waren viele. Und ich meine, das Rad, wir sind auf der Bundesstraße gefahren. Da war jetzt nicht der geilste Spot zum Zugucken. Da waren welche, die angefeuert haben. Aber beim Laufen hat man es wirklich gemerkt. Das war wirklich cool. Wir sind da zwei Runden wieder um den Dortmund-Ems-Kanal gelaufen. Da waren super viele Zuschauer, die angefeuert haben mit Musik, mit Wasserpistolen, mit Wassereimern, die dich nass gemacht haben, wenn du wolltest, beim Laufen, damit du ein bisschen runterkühlst. Das war wirklich eine coole, coole Stimmung. Am Ende, du bist quasi, wenn du die olympische Distanz gemacht hast wie ich, bist du 2 5-Kilometer-Runden gelaufen. Und du läufst quasi aber beim ersten Mal einmal auch auf das Ziel zu und quasi einfach nur an dem Zielbogen vorbei. Weil die Volksdistanz ja quasi nur eine der beiden Runden läuft und dann direkt ins Ziel. Das heißt, du hast quasi zweimal das Erlebnis, ins Ziel zu laufen. Was super cool ist, weil da echt gute Stimmung war, es war laut, die Leute haben angefeuert.
Waren 10 Kilometer, ne?
Laufen. Genau, 10 Kilometer. Ja, wie gesagt, ich bin da einfach meinen Stiefel runtergelaufen und hatte für mich so, ich kannte die Strecke ja gar nicht und hatte für mich dann so in der ersten Runde ausgemacht, okay, wenn ich in der zweiten Runde hier vorbeikomme, an dem Punkt, und es war am Ende, glaube ich, so nach so 8,5 Kilometer oder sowas, ab hier ziehe ich nochmal ein bisschen an und lasse nochmal ein bisschen die Beine gehen. Einfach weil ich ein bisschen, ja, ne, am Ende gibt man nochmal ein bisschen Gas. Hat gut geklappt, bin gut durchgekommen. Mein Ziel war ja, unter 3 Stunden zu bleiben, weil ich ja das auch gar nicht einordnen konnte. Am Ende sind es 2:33 gewesen bei mir, bin ich sehr zufrieden mit. Niki eine brutal starke 2:35, wie gesagt, 40. bei den Frauen, richtig, richtig stark. Ja.
Was glaubst du, wo dein Potenzial ist? Hättest du das mit dem Sattel nicht gehabt, wärst du beim Schwimmen ein bisschen mehr edgy gewesen? Wärst beim Laufen noch edgier gelaufen?
Genau, also all das, und das hatte ich ja gesagt, ich habe kaum auf die Uhr geguckt und bin nicht irgendwelche gesteuerten Paces gelaufen, sondern einfach nur nach Gefühl. Und genau so wollte ich das. Genau nichts anderes wollte ich, weil ich wollte das quasi einmal pur nur nach Gefühl machen, damit ich dann, wenn ich es nochmal wann anders machen kann, dann auch mal ein bisschen drauf gucken kann. Und ich wollte mich nicht an irgendwelche Zahlen festklammern und mich davon bestimmen lassen. Ich weiß es nicht. Also ich bräuchte definitiv ein anderes Rennrad und müsste wahrscheinlich damit rumprobieren. Also ich weiß.
Ist ja immer die Frage halt so, gerade ein Rad ist ja ein technisches Gerät. Ne?
Genau.
Also wie alle technischen Hilfsgeräte musst du da intensiv dich mit auseinandersetzen, ob jetzt Kettenblatt vorne, hinten halt, ne, das Schaltwerk, die Ritzel. Nimmst du, was für eine Schaltung hast du, wie viele, welche Gänge nutzt du überhaupt, so, weißt du?
Genau, und auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man da versierter ist und mehr tatsächlich Rennrad fährt, dann sieht man auch eine Steigung, auf die man zufährt und weiß, alles klar. Ich klicke vorne links einmal, rechts zweimal, zack, zack, springen die Gänge runter und schieb durch. Bei mir war es ein bisschen mehr so rumprobieren. Was fühlt sich jetzt gerade gut an bei der Steigung, bei der Abfahrt? Also ich denke, 5 Minuten sind Minimum noch drin. Der erste Mann hat irgendwie 1:53 gebaut. Also der war knapp 40 Minuten schneller als ich. Die Illusion brauche ich mir nicht zu geben. Dafür bin ich auch einfach ja zu groß und zu schwer. Aber darum soll es ja bei mir auch gar nicht gehen. Ich habe ja gar nicht die Ambition, irgendwie irgendeinen Triathlon mal auf ein Podium zu kommen, sondern mir macht es einfach Spaß. Die Ausdauersachen liegen mir sowohl mental als auch körperlich. Macht mir das Spaß, gehe ich da gern rein. Und wie gesagt, also ich glaube, mit der Verfassung von gestern und der Vorbereitung von gestern, mit einem besseren Rad und jetzt mit den Erkenntnissen, die ich heute habe, wären 2:25 drin gewesen, ohne jetzt in einer besseren Trainingsverfassung zu sein. Hätte das mit dem Rad besser geklappt, hätte ich besser gewusst, wie ich was time, mit dem Wissen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Gas geben kann, wie sich die Schwimmrunde anfühlt und so weiter. Aber das sind ja alles Erfahrungswerte, die man so sammelt. Also es war gut, nice. Hat Spaß gemacht. Genau. Aber ich muss sagen, es war ja gestern brutal heiß. Es war gut. Während des Wettkampfs habe ich quasi diese Hitzebelastung nicht gemerkt. Und ich muss auch sagen, danach jetzt körperlich geht es mir gut. Ich muss sagen, da habe ich mich nach einem intensiven Functional Fitness Wochenende montags schlechter gefühlt, also deutsche Meisterschaft oder auch Quarterfinals und solche Sachen, da geht es einem montags schlechter, also mir geht es heute echt gut, muss ich sagen, verhältnismäßig, aber mich hat gestern Nachmittag, als wir dann hier zu Hause waren, habe ich mich wie verkatert gefühlt durch die Hitze und es war wahrscheinlich auch Dehydrierung und so weiter, also ich habe gestern wirklich wie auch so Kopfschmerz gehabt, dieses eklige, sag mal, wie verkatert Gefühl, alles ist so ein bisschen anstrengend, du weißt auch, bist du ein bisschen antriebslos, dir ist gleichzeitig ein bisschen zu warm, aber auch zu kalt, bist du ein bisschen lichtempfindlich und so weiter. Also das lag definitiv auch an der Hitze, also war nicht so ein nicer Nebeneffekt, sag ich mal. Aber das war, glaube ich, auch sehr hitzebedingt dann gestern. Ich meine, ich habe versucht zu trinken, aber beim ersten Mal hast du da natürlich auch noch nicht so die Erfahrungswerte.
Ja, voll, ne? Aber man muss überlegen, ne? Es ist das Ding, du warst jetzt konstant durchgehend halt unterwegs, ne? Das, was dein Körper die letzten Jahre ja grundsätzlich irgendwie erlebt hat, gerade im Trainingskontext, aber da kommen wir gleich mal dazu, wenn wir retrospektiv uns mal ein bisschen über die Vorbereitung unterhalten. Intensität bist du gewohnt gewesen.
Und genau.
Das mag jetzt, das wird jetzt den ganzen Ausdauersportlern immer auf den Magen schlagen, weil die mögen sowas nicht hören. Aber Leute, Long Endurance ist nicht intensiv. Es ist relativ, natürlich.
Ja.
Aber die Höchstbelastung der Schwelle ist eine ganz, ganz andere als das, was du quasi im Functional Fitness Sport chasest. Als das, was du sogar beim High Rocks jagst. Also selbst High Rocks ist unglaublich weniger intensiv als ein Functional Fitness Wochenende. Wo du ja, der Kontext ist ja auch super relevant dort, ne? Du bist jetzt 2,5 Stunden oder 2 Stunden plus in einem Bereich gelaufen, wo du weißt, deine Energiereserve und die aufgewandte Energie, die du halt von dir gibst, muss halten für 2 Stunden. Das funktioniert mit mehr Erfahrung natürlich umso besser, an dieser Schwelle zu arbeiten.
Genau, du kannst dich härter fahren. Das war das, genau. Was ich nämlich dann gestern auch nochmal im Recap, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Mit Niki habe ich ja auch genau diesen, den High Rocks gemacht auf der FIBO. Und da muss man sagen, weil das ja Movements sind, die uns durch Functional Fitness bekannter waren und wir den ganzen Zirkel besser kannten, haben wir beide gesagt, dass wir da eine deutlich höhere relative Intensität fahren konnten als jetzt bei dem Triathlon, weil wir viel mehr wussten, wie fühlen sich für uns 50 Wallballs an? Wie sehr kann ich da pushen? Wie geht das mit dem Schlitten? Das Rudern, wie gehe ich da welche Intensität wähle ich da, wo ich mich pushen kann, die mich aber nicht langfristig platt macht? Und diese Erfahrungswerte einfach, wie sehr kann ich mich relativ pushen, fehlen uns natürlich vollkommen in der Triathlon-Domäne. Das heißt, wenn man jetzt mehr Erfahrung hätte, kann man natürlich, und das war das, was ich eben meinte, sich ohne jetzt einen anderen Trainingsstand zu haben, härter am Gas fahren und ein bisschen mehr Redline, weil man weiß, wo kann ich wie viel mehr Gas geben, was ich natürlich gestern nicht machen wollte, weil ich gestern das Ding einfach nur sicher nach Hause fahren wollte.
Ja, und das war legit, ne, dementsprechend. Also, und ich fand das schon beeindruckend, ne, ganz einfach. Also das zeigt ja auch, wie viel Erfahrung du mittlerweile über all die Jahre, unabhängig dessen, dass du jetzt kein Triathlon trainiert hast speziell, aber die einzelnen Domänen und Modalitäten, die in diesem Constantly Varied Functional Fitness Szenario ja auch eine gewisse Rolle haben und spielen, lernt man schon, wenn man das achtsam und smart angeht, lernt man schon besser den Körper zu fühlen und zu spüren und zu wissen, wo ist meine Schwelle, wie mache ich das? Und wir können ja jetzt, also ich glaube, retrospektiv, wenn wir den Schwenk machen, muss man einfach auch ehrlich gestehen, das Einzige, was du nicht intensiv jetzt trainiert hast über die letzten Monate, und es waren ja Monate der Vorbereitung tatsächlich ein bisschen.
Seit Februar.
War Laufen.
Genau.
Weil, jetzt kommt es aber auch, du hast primär ganz viel auf dem Bike gesessen, einfach Long Endurance und halt Short Endurance, Interval Style, aber Laktatschwelle quasi, VO2 Optimierung und so weiter, aber du hast auch deine Zeiten im Becken gehabt, wo du halt Hilfe gesucht hast, weil das war ja das, wo wir drüber geredet haben, wo ich gesagt habe, ey, es ist kein Problem für Coaches, die Endurance und Strength verstehen, die Zeitmodalitäten zu erfassen und zu sagen, das ist die Zeit, die du im Wasser brauchst, um effektiv deine Leistung zu verbessern. Aber Schwimmen ist für 99% der Leute eher ein skill-optimierter Ansatz.
Es ist super technisch. Und jetzt, ich habe ja auch in der Vorbereitung viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur viel zu kraulen, einfach Repetitions reinzukriegen. Mhm. Und ich werde jetzt Ausblick die Zeit danach, weil ich bin ja jetzt Mitglied im Schwimmverein. Ich habe ja jetzt quasi 24/7 Access zu einem Freibad. Ich werde da auf jeden Fall jetzt mehr Zeit verwenden, technisches Training und so weiter zu machen. Natürlich werde ich immer noch ein gewisses Schwimmvolumen haben, aber das wird wahrscheinlich erst einmal nicht mehr so hoch sein wie in der Vorbereitung, sondern ich werde eher noch ein bisschen technischer auf das ganze Thema drauf gucken, um eine Technik zu verbessern, um effizienter zu sein im Wasser und so weiter. Weil gerade wenn man etwas schwerer ist und dadurch auch ein bisschen mehr Volumen im Wasser mitbringt, ist Technik umso besser. Ja, umso wichtiger, um sich gut zu bewegen. Ja.
Wir haben letztens darüber, beispielsweise, kleiner Schwenk, aber es ist so off-topic, aber es ist manchmal ganz interessant. Wir haben letztens, ich habe ja in dem IF3 Programming Committee, ne, so, das teile ich ja auch.
Da habe ich eine Frage. Warst du bei der Masters ins Programming involviert?
Nein, war ich nicht. Das war, du meinst jetzt in den Niederlanden?
Ja.
Nein, Katastrophe. Das ganze Programming war nicht gut.
Ich fand den Endurance-Test, weil wir den Endurance, den fand ich nämlich sehr gut.
Der war gut. Warum? Weil er ganz genau die Domäne abgeholt hat.
Genau.
Und als das.
Weil wir nämlich in der letzten Folge über den Endurance-Test von der deutschen Meisterschaft gesprochen haben. Deswegen habe ich da so drauf geguckt bei der EM. Den fand ich da wirklich gut. Diese 400 Meter Laufen in Two-Bike fand ich eine coole Sache.
Das Coole ist halt immer, wenn du halt eine Tartanbahn zur Verfügung hast und du hast die Möglichkeit, Leute auf einer Tartanbahn laufen zu lassen. Erstens ist es super measurable und es ist unglaublich fair für alle Teilnehmenden. Warum? Weil es eine optimierte, dafür gemachte Strecke ist. Sie ist fürs Laufen gemacht. Punkt. Fertig.
Und es ist viel, viel besser als auch diese scheiß Airrunner.
Natürlich. Das sind ja auch wieder technische Geräte. Ne? Und dann kann die Tartanbahn, ob da mal ein Loch irgendwo ein Stein in der Bahn ist, das ist man jetzt einmal, das kannst du auch nicht gewährleisten. Ne? Aber in der Regel, die Verhältnisse sind für alle gleich. Das C2-Bike, wenn das vorher nochmal quasi geeicht wurde, genormt wurde, das kann man ja machen, man kann es ja einstellen im Setting, durchtesten, mit einer Stoppuhr auch kurz einmal, dann ist alles okay und optimal, dann kannst du die Leute auch gut darauf das Ganze machen lassen. Finde ich top, aber einige der Tests bei der Europameisterschaft in den Niederlanden waren ein bisschen kritisch, gerade auch in Anbetracht, ich hatte auch mit Henrik einen kleinen Austausch vom Bundesverband, dass ich das nicht gut fand. Ich weiß auch gar nicht, wer sie geschrieben hat, oft ist es so, dass halt bei Europameisterschaften oder bei der
wahrscheinlich lokalen immer der Hostverband, oder?
Zum Beispiel, aber auch teilweise die Organisatoren generell, also nicht nur, ne, weil Logistik spielt eine Rolle und so weiter. Das ist so. Jetzt sitzen wir gerade dran für die Weltmeisterschaftstests. Und was super cool war, worüber wir uns unterhalten haben, ist zum Beispiel in unserem Functional Fitness Kontext, was jetzt off-topic ist, ne, vom Triathlon, wo würde man Schwimmen eher einordnen? Ist das eher zu sagen, hey, es ist eigentlich mehr so in den Skill-Bereich, ne? Oder ist es mehr in den Endurance oder halt den Testbereich? Und wir sind aber auch sehr, wir haben viel diskutiert, aber wir sind auch zu einem großen Teil im Kontext darüber uns klar, dass Schwimmen Skill-Based ist. Denn wenn du jetzt jemanden nimmst, der vorher 10, 15 Jahre im Wasser gewesen ist und der hat 10, 20 Jahre nicht trainiert, der macht jeden nass. Egal, wie gut du vorher, weißt du, wenn du nicht dieses Skill-Level hast.
Das ja.
Es fuckt einfach. Das genau, kannst du nicht ändern. Skill. Einfach, ne?
Ich finde, es kommt ganz drauf an, wie du halt schon sagst, was für eine Gruppe von Menschen du da vergleichst. Wenn keiner von denen einen Swimming-Background hat, dann ist das ein ganz klarer, oder wenn alle den gleichen Background, das gleiche Level haben, technisch, dann ist es wieder Endurance, weil die Barrier of Entry, das Skill-Level, gut zu performen, ist halt sehr hoch. Und wenn du da nur ein bisschen höher bist als jemand anderes, outperformst du den, dann ist es wieder kein Endurance-Test. Das ist ähnlich ein ganz bisschen wie bei dem 30-30-Test auf dem Rower. Wenn du eine absolut grausige Rudertechnik hast, dann ist das Ergebnis von dem 30-30-Test auch Schrott. Das heißt, du musst die Minimum-Skill-Barriere von ich kann vernünftig rudern erfüllen, dann ist es ein Endurance-Test. Man könnte jetzt genauso sagen, weil ich gestern das mit der Schaltung nicht so ganz im Griff hatte, habe ich den Skill des Radfahrens auch nicht so gut drauf gehabt, dass es bei mir ein wirklicher Endurance-Test am Ende des Tages geworden ist.
Funny, ja, klar, wenn du das Gerät nicht richtig beherrschst.
Genau, aber wie gesagt, ich verstehe beide, ich verstehe die Argumentation und wahrscheinlich im Functional-Fitness-Background, wo nicht jeder die gleiche Schwimm-Experience hat, kann ich verstehen, dass es da eher als Skill eingeordnet wird. Wenn wir jetzt über Olympioniken im Schwimmen sprechen, dann ist es da natürlich schon auch eher ein Endurance-Sport, weil die ja natürlich alle zumindest irgendwo in der gleichen Skill-Sphäre unterwegs sind. Da ist ja jetzt keiner, der deutlich schlechter ist.
Der Kipp ist immer da, ne? Wenn quasi genau. Die Skill-Entwicklung abgeschlossen ist. Ich sehe das nur aus der Sicht von meinem Sohn, der früher angefangen hat in einem Selektiv-Leistungsverein mit Schwimmen, so, und dann von 200 Leuten halt gefahren wurde runter in die Top 15, 20. Und dann war der Prozess der Skill-Entwicklung auch teilweise schon abgeschlossen bei 10, 11-Jährigen, 12-Jährigen. Also die Komponente Skill kriegt ab 12, 13 Jahren schon gar nicht mehr diese Relevanz wie vorher, weil sie das da schon aufgebaut haben. Technische Versiertheit im Wasser, die ist gegeben. Sie wissen, wie man schwimmt. Das ist eher so einfach generalisiert gesagt. Und dann geht es darum, nur noch viel im Wasser zu sein. um Ausdauer aufzubauen über das Volumen, wie in allen Ausdauersportarten, und die Skill-Komponenten nochmal zu schleifen.
Effizienter auch zu werden, ja.
Effizienter zu werden einfach. Aber das ist halt das, ja, das ist so ein bisschen wie du willst ja, wenn du Ring-Muscle-Ups machst, übst du ja auch nicht 10 Jahre dran. Sondern außer du bist Turner oder Turnerin, ne, auf einem olympischen Level, weil dann ist es halt ein Skill auch
im Fall. Ja, aber da geht es ja auch eher um auch in Darstellung. Da müssen die Beine gestreckt sein.
Perfektion.
Da muss es idealerweise perfekt symmetrisch sein und solche Sachen.
Und im Schwimmen ist es halt keine Perfektion als Fokus. Ne? Es ist halt die Leistung in Summe halt einfach. Und da ist das Skill-Level relativ schnell vom hohen Level erreicht einfach so. Ne? Also so doof das jetzt auch klingt, ich persönlich, ich mache mal eine Hypothese auf. Ich glaube nicht, dass ein Michael Phelps ein unglaublich technisch versierterer Schwimmer ist als ein 20-jähriger nationaler Schwimmer, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Im groben Maß. Vielleicht ein Prozentual in einem am Ende der Range.
Genau. Die sind sicherlich bei dem 99%-Teil.
Genau.
Dazwischen haben die wahrscheinlich noch eine Differenz.
Genau.
Aber die werden beide sehr, sehr weit hinten auf der Skala sitzen.
Genau. Und Michael Phelps ist einfach zum Beispiel genetisch, muskulär. Wir wissen ja, diese Laktat-Thematik, die bei ihm so kontrovers war. Kann der Laktat produzieren? Kann der gar kein Laktat produzieren? So, weißt
du? Genau.
All diese Themen, das sind alles so Dinge einfach, die da eine Rolle spielen dann am Ende. Und das ist in vielen Ausdauersportern. Am Ende geht es halt viel über Volumen. Wenn du überlegst, wie viel Jan Frodeno, wenn man sich mal das Buch durchliest, sehr empfehlenswert auch, wie viel der... Also du hast zu Hause eine ultra krasse Laufband. Du hast eine Gegenstromanlage zu Hause. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil die 6 Stunden teilweise tägliches Trainingsvolumen haben und aber auch nicht immer unbedingt von zu Hause weg sein wollen.
Ja, das ist Wahnsinn einfach, ne? Ja, retrospektiv, David. Sehr schön. Vielen Dank für die Insights. Du weißt besser. Ich habe gestern nämlich noch mal was geguckt wegen deinem FDP-Test, weil ich merke, dass so blöd das auch ist, ein monostrukturelles Element im Functional Fitness Sport zu pushen und zu fördern, weil wir viel mehr Diversität und viel mehr Varianz brauchen in dem Sport, ist ein FDP-Test auf dem C2-Bike unglaublich aussagekräftig, um zu gucken, was für ein Energieoutput, wie viel Watt erzeugst du pro Kilogramm Körpergewicht beispielsweise. Und jetzt kommt es, was sehr Kontroverses in dem, alles andere ist so langweilig, weil ich immer das Gleiche machen muss. Man eigentlich dann, wenn man sagt, man will Lower Body und gerade auch sehr isoliert die Oberschenkelmuskulatur oder die Beine in ihrer Leistungsfunktion kräftigen und entwickeln, jemanden ganz viel auf dem C2-Bike sitzen lassen.
Ja.
Ganz, ganz viel.
Also,
wenn die Basis nicht schon vorhanden ist, sagen wir es mal so.
Kommen wir mal zu dem allgemeinen Prozess Vorbereitung, Training in der Zeit, jetzt als Vorbereitung natürlich auf den Ironman. Erstmal als ganz wichtigen Disclaimer, was man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man bei mir jetzt die Entwicklung betrachtet in Vorbereitung auf den Ironman, ich habe ja gerade eine allgemein deutlich gesteigerte Belastung durch die Baustellensituation, weil ich gerade mein eigenes Haus komplett modernisiere und kernsaniere. Zusätzlich habe ich noch eine Baustelle im Haus meiner Eltern, wo im Garten viel gemacht wird, alles neu gepflastert wird und so weiter. Das heißt, ich habe zusätzlich zu meinem Trainingsvolumen, bin ich 5 Tage die Woche, den Samstag sogar quasi Vollzeit, aber die anderen Tage Minimum noch 3 bis 4 Stunden körperlich tätig mit Zementsäcke schleppen, Bauschutt von A nach B bewegen, Beton anmischen und so weiter. Das heißt, ich habe sowieso
Stemmmaschine dir geholt.
Ich habe einen Abbruchhammer, also das kommt auch noch ganz viel mit dazu. Das heißt, vieles, was so, ich sag mal, Bending angeht, Carries angeht, Rumpf- und Chormuskulatur, weil du natürlich stabilisieren musst, Schulter mit dem Stemmen und so weiter, wird bei mir aktuell noch, und das hake ich natürlich jetzt nicht als Training ab, aber sowieso gerade ganzheitlich sehr viel belastet. Das ist erstmal wichtig, das als Baseline noch im Hintergrund zu haben. Und natürlich auch als Erklärung, warum mein Trainingsvolumen deswegen natürlich auch gerade deutlich auch zeitlich weniger ist, als es das sonst immer gewesen ist in der Zeit, wo ich das nicht habe. Denn zu meiner Trainingsstruktur. In der Regel trainiere ich eigentlich nachmittags. Und da nehme ich mir dann auch die 2-2,5 Stunden dann Zeit für meine 5 Trainingstage die Woche. Jetzt habe ich natürlich jetzt am Anfang des Jahres, noch bevor die Triathlon-Anmeldung erfolgt ist und wir damit angefangen haben, hat diese ganze Bauphase begonnen und so weiter. Und ich brauche natürlich die Zeit am Nachmittag auf der Baustelle. Deswegen trainiere ich jetzt gerade morgens von 5:45 bis ungefähr 6:45. Das heißt maximal 90 bis höchstens 95 Minuten.
Ja. Und Achtung, ganz kurz, ich glaube, wir dürfen alle nicht vergessen. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. David arbeitet. Genau. David hat auch einen Job, 35 Stunden die Woche.
Genau, richtig. Deswegen, ich trainiere von 6:45 bis ungefähr 6:45, fahre dann entweder ins Büro oder hier ins Homeoffice, arbeite von 8 bis 4 und bin dann, Dolly trinkt wieder im Hintergrund, arbeite von 8 bis 4 und bin dann in der Regel bis 8 auf der Baustelle. Auch Training morgens und dann so ab 10 bis 18, 20 Uhr auch Baustellenbelastung. Sonntags ist mein Tag, wo ich nicht auf der Baustelle bin. So viel zu dem allgemeinen Rahmen. Wie gesagt, Trainingsvolumen, sonst auch in Trainingszeit, Umfang und so weiter deutlich mehr, 2-2,5 Stunden. Jetzt gerade bewegen wir uns in den Trainingseinheiten zwischen, sagen wir mal, 90 Minuten über den Daumen. Und das 5-mal die Woche in der Box. Der Samstag ist ein bisschen länger als 90 Minuten, weil ich mir da aber auch mehr Zeit nehme, ein bisschen weniger Druck habe, weil das auf der Baustelle ein bisschen später beginnt. Ja, ich würde sagen, zur Struktur meines Trainings.
Ich würde gerne einfach nur mal ganz kurz, ich würde gerne, dass du auf die Punkte eingehst, David. Ich würde gerne nur eine Summary einfach zusammengeben, als du mir die Info gegeben hast, hey, dann und dann laufe ich den Triathlon. Und das, was ich mit dir mache, als mein Freund mittlerweile, so würde ich mal sagen, du kannst gerne widersprechen, ob das so ist.
Ja, alles fein.
Und aber als Trainee, als Client in dem Kontext, genauso wie ich das beispielsweise auch mit Christian halt schon mittlerweile über all die Jahre halt pflege, da sind so verschiedene Ebenen einfach, die so in diesen Beziehungen einfach dazwischen, ne, so in der Welt sind. Und wenn wir sagen, hey, lass uns kurz mal über das Thema meine Trainingsziele sprechen, dann versuchen wir natürlich diese Ebene halt der, hey, Buddy und das, was wir so jetzt hier im Podcast machen, ne, so einfach rauszunehmen und sagen, hey, wie sprechen wir drüber als kleinen Coach? So, was ist dein Ziel? Und das mache ich mit vielen meiner Athleten, meiner Athletinnen. Beispielsweise, wenn ich halt Ärzte und Ärztinnen auf der anderen Seite habe, dann rede ich sehr, sehr viel mit denen, weil deren Erfahrungswerte spielen auch eine große Rolle und deren Expertise. Und du sagst, hey, das und das ist meine Belastungsmöglichkeit, das kann ich leisten, das kann ich machen, das habe ich aktuell auf dem Plan. So, und dann habe ich aber auf der Buddy-Ebene noch, oh, okay, David hat noch das Haus, so, ne, da ist die Baustelle mit drin, so, ne, und wie kriegen wir das hin? Und das ist alles für mich dann wiederum rückwärts gesehen, wenn ich das so reverse-engineere, immer ein Riesending, weil das alles Load ist. Das ist alles Load für das Nervensystem, für den Körper.
Und es ist, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, auch viel Bending. Also deswegen haben wir ja, sag ich mal, und dazu komme ich ja dann jetzt gleich, viele Geschichten, wie zum Beispiel Deadlifts machen wir sowieso quasi nie, weil mein Bending aber auch, also ich habe einen starken Deadlift, das ist nicht das Problem. Ich kriege Gewicht vom Boden. Deswegen, ich sag mal, wie meine grobe Trainingsstruktur sonst immer ist oder war und dann, wie es jetzt hier ein wenig verändert hat. Also ich trainiere ja 5 Tage die Woche, montags, dienstags, mittwochs, freitags, samstags. In der Regel ist es bei mir so, dass ich den Montag und den Freitag die Olli-Lift-Tage habe. Da ist der eine Tag eher Clean-Fokus, der andere Tag eher Snatch-Fokus. Meistens ist entweder an einem oder an beiden Tagen wird auch gesquattet, plus dann Conditioning und Co. Der Mittwoch ist in der Regel immer ein Tag, der eher Mixed-Fokus hat. Längere Mixed Parts, so ist bei mir die Struktur. Und der Dienstag und der Samstag sind auch wieder ein wenig vergleichbarer mit einem Gymnastics-Fokus, wobei der Dienstag eher ein bisschen technischer ist und so weiter. Und der Samstag meistens dann noch ein, weil Samstags ich auch einfach mehr Zeit habe, weil es ist historisch ein etwas längerer Trainingstag gewesen mit einem längeren Conditioning hinten drauf und so weiter. Plus natürlich die Sachen, die dann da reinspielen, Zubringerübungen, ich nenne es jetzt mal Bodybuilding-Parts und solche Sachen. So ist meine Struktur vorher gewesen. Jetzt beide Sachen im Hinterkopf behalten. Mein Volumen ist weniger geworden, mein reines Trainingsvolumen, weil Baustellenbelastung und die Ausrichtung auf den Triathlon ist dazugekommen. Das bedeutet, im Wesentlichen ist die Struktur ja die gleiche geblieben. Die Tage sind auch die gleichen geblieben, an denen ich trainiere. Dazugekommen ist natürlich nur, dass ich jetzt sonntags knapp 90 Minuten im Schwimmbad bin. Mehr oder weniger intensiv. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, wie so eine Intensitätsbelastung beim Schwimmen ist. aber dass es allgemein dazukommt, das aber ja auch losgelöst von unserer Zusammenarbeit, weil ich das einfach mit dazugenommen habe. Die Tage sind die gleichen geblieben, der Fokus weightlifting-technisch ist auch gleich geblieben, montags und freitags, Clean und Snatch, einem einen Tag das eine, am anderen Tag das andere. Allerdings, und das ist ja auch vollkommen richtig, und das hängt auch zusammen natürlich mit der Belastung durch das Schwimmen, vermehrte Belastung für die Schulter und auch Baustelle, da chasen wir gerade keine PRs. Das ist auch völlig fein für mich. Gerade der Snatch, da sind wir eher so im RPE 7 bis 8 Bereich. Wir bleiben in der technischen Arbeit, aber die Schulter muss gerade für andere Sachen, gerade auf der Baustelle viel herhalten. Deswegen ist das alles fein. Der Clean, da sind wir so semi-schwer unterwegs, sag ich mal so RPE 8 bis 9. Alles fein. Das ist gleich geblieben. Der Gymnastics-Anteil in meinem Training ist in den letzten Monaten aber deutlich weniger geworden. Weil natürlich erst der High Rocks, dann jetzt der Triathlon und so weiter, da braucht diese Gymnastics-Elemente nicht. Und die Elemente sind, ich sag mal, nicht ganz verschwunden, sondern sie sind stricter geworden. Das heißt, ich habe strikte Pull-Ups drin, strikte Chest-to-Bar mit Timing. Ich habe trotzdem noch Skill-Elemente und Gymnastics-Elemente mit drin, mit Handstand-Walk und solchen Geschichten. Habe aber den Dienstag einen klaren, ich nenne es jetzt mal längeren, für wirkliche Fahrradfahrer ist das kein Long Ride. In der Functional Fitness Welt ist es ein Long Ride. Ich bin zwischen 60 und 70 Minuten bei Zone 2 bis Zone 3 Stante Wattzahl dienstags nur C2-Bike gefahren. Das kann man jetzt super öde finden. Mir persönlich macht das gar nichts. Das ist auch etwas, ja, es macht mir mental nichts aus, mir macht es Spaß. Ich kann dabei andere Sachen machen. Ich brauche das, halt in der Vorbereitung. Genau. Wie gesagt, dienstags, ich nenne ihn jetzt mal längere Bike-Input. Ich packe die Tage immer so in der Kategorie zusammen, wie ihr das merkt, montags und freitags, jetzt der Dienstag und der Samstag. Der Samstag auch wieder, ich nenne es mal Bodybuilding-Fokus mit Bench, mit Romanian Deadlift, mit Shoulder Press, das heißt Kräftigung, gerade auch des Oberkörpers, viel Aufbau und danach harte, intensive Intervalle auch auf dem C2-Bike. Das war dann der Samstag und der Mittwoch ist in der Regel aus einem, ich sag mal, sehr wirklich im klassischen Mixed-orientierten Tag ein eher, ich nenne es jetzt mal High Rocks und Endurance Cyclical-orientierter Tag geworden. Mhm. Es ist viel Sled-Input, Push und Pull, zusammen mit Airbike, zusammen mit C2-Bike, teilweise aber auch mit Elementen wie Handstand Walk ein bisschen mit drin, für den Skill, mit strikten Pull-Ups und so weiter. Also wir greifen schon noch aus der Toolbox zurück. Es ist aber natürlich auch mit dem High Rocks, der auch mit in die Triathlon-Vorbereitung gefallen ist, natürlich auch
Ich würde es gerne spezifizieren. Ich würde gerne das dynamische Gymnastics-Training,
genau, also die High Muscle Ups
zum Beispiel, ne, so Bar Muscle Ups, hast du glaube ich auch noch ab und zu welche gemacht, glaube ich, ne?
Nee,
seit der Schulter nicht mehr. Wo das Feedback kam, also es kam ja so eine Phase, genau, wo du gemerkt hast, ich merke die Schulter. So.
Genau.
Und das ist dann so, ey, was machen wir?
Ne, einfach, genau. Also durch die gesteigerte Belastung mit der Baustelle und so weiter habe ich als Feedback und das ist natürlich auch ganz wichtig, um nochmal hervorzuheben, in der Zusammenarbeit mit Lazar und da kommt natürlich auch dieses Buddy-Ding zwischen uns beiden, kommt da auch noch mal ein bisschen mit rein. Ich habe natürlich einen anderen und ja, du bist immer für alle erreichbar über Coach RX und so weiter. Aber wenn ich irgendwas habe, dann schreibe ich dir eben bei WhatsApp oder wir telefonieren kurz und so weiter und das geht über noch mal einen kürzeren Weg. Und so haben wir halt deswegen alles das, was sehr dynamisch in die Schulter geht, Toes-to-Bar, Chest-to-Bar, Butterfly-Movements, Ring-Muscle-Ups und so weiter, aufgrund der Belastung der Schulter in der Baustellensituation einfach ein bisschen rausgenommen. Denn die Schulter wird eh schon 90 Minuten am Stück einmal die Woche beim konstanten Kraulschwimmen auch belastet.
Was man sagen muss, kurze Erläuterung einfach mal für das Thema unkontrollierte Bewegungen. Also was wir jetzt unkontrolliert sehen, es ist natürlich nicht unkontrolliert im eigentlichen Sinne, aber es wirkt nach außen so. Es ist so diese dynamischen Bewegungen. Also alles, wo ich quasi keine zyklisches Movement habe in der Form, sondern wo ich immer wieder reinfalle in ein Element. Das heißt, bei so Butterfly-Pull-Ups, bei Ring-Muscle-Ups, bei Bar-Muscle-Ups, da lässt man sich ja kontrolliert fallen. Das ist schon, aber man landet, wenn man jetzt, und jetzt kommt's, wenn die Endposition dieser unkontrollierten Bewegung, wenn wir sie so mal nennen wollen, dieser dynamischen Bewegung ist es ja eigentlich, am Ende kein Automatismus erfolgt, der Kontrolle über diese End Range of Motion unter voller, sag ich mal, Momentum-Spannung halt existiert, was sehr oft bei vielen Athleten ist. Und deswegen brauchen wir so viel strict Bodybuilding, deswegen brauchen wir so viel strict Kräftigung über die volle Range of Motion, dass wenn du von einem Bar-Muscle-Up dich reinfallen lässt in deinen Arch, um die nächste Wiederholung einzuleiten quasi, und wenn das zu viel wird in Summe, gemessen an externem Load, was du beschrieben hast, David, durch das Schwimmen, ne, diese Außen-Innen-Rotation der Schulter immer, durch das Stemmen auf der Baustelle, diese immer wieder, diese, das ist ja, was ist das? Das ist ja wie so, weißt du, was ich meine?
Ja, die konstante Vibration, die man halten muss.
Genau.
Eimer voll mit Schutt werden von A nach B getragen, Säcke und so weiter. Also es ist einfach
dann ist der
gerade
Load, dann ist der Load viel. Im Training hoch.
Genau.
Und das ist nicht so, David ist untrainiert. Sondern dein Nervensystem muss unglaublich viel verarbeiten einfach. Und es ist einfach müde durch das, was außerhalb des Trainings passiert. Und hat nicht die Möglichkeit, sich hundertprozentig davon zu erholen. So, du bist jemand, der sehr selten mit Schulterproblematiken zu tun hat.
Überhaupt
und jetzt,
nicht.
Und jetzt kommt der größte Fokus. Das ist die größte Veränderung, die David beschrieben hat. Die du beschrieben hast. Ich rede jetzt gerade in der dritten Person von jetzt durch das. Aber die du beschrieben hast, ist der Wechsel im Training von dem konzeptionellen Ansatz vom vertikalen Training, was CrossFit Functional Fitness primär darstellt, nur in der Sagittalebene irgendwie, vorwärts, rückwärts, immer dieses, ne, so, in zu einer horizontalen Trainingsperspektive. Weil das ist nämlich Endurance-Sport. So. Während Functional Fitness in seiner Natur immer sehr vertikal zu sein, als Sportart, es geht immer nur hoch und runter, explosiv, ist Endurance von vorwärts nach, also du gehst, du marschierst quasi geradeaus, horizontal in der Ebene. Und das muss man berücksichtigen, weil sonst ist der Load zu groß und man arbeitet sich halt quasi in eine Überermüdung oder, wie wir das so sehr, sehr gerne, in ein Übertraining.
Ja, und es ist, man muss es auch so sagen, die Situation, wie es bei mir jetzt gerade ist, mit der Baustelle und so weiter, das ist nichts, was man 3 Jahre lang machen sollte. So, nachhaltig ist es nicht. Jetzt gerade passt das. Ich komme mit dem Load auch zurecht. 2-3 Jahre sollte man das nicht machen. Deswegen, das ist jetzt eine Phase. Und wenn diese Baustellen ja abgeschlossen sind, werde ich dann auch, ja auch überwiegend in das Nachmittagstraining gehen. Dann sind wieder Belastungsfenster, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja auch wieder frei, weil diese Last durch die Baustellenarbeit halt auch wieder wegfällt. Dann kann wieder mehr und umfassender und runder auch trainiert werden. Nichtsdestotrotz möchte ich, und das hatten wir aber auch schon ganz Anfang des Jahres besprochen, möchte ich diese, ich nenne es jetzt mal gewonnene Freiheit, auch in mentaler Art und Weise, von es muss alles immer Functional Fitness oder CrossFit und in der Box stattfinden und nur Throwdowns und so weiter oder Functional Fitness hier und Functional Fitness da. Das möchte ich nicht wieder abgeben. Das heißt, wie du ja weißt, ich bin ja auch schon für einen Marathon im Oktober angemeldet. Das wird definitiv auch nicht mein letzter Triathlon gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, nochmal einen Hyrox zu machen. Ich möchte einfach mehr von meiner Fitness haben, in einer runderen Palette und auch mehr zeigen können, sage ich mal. Anstatt immer nur daran gebunden zu sein, an diesem Wochenende ist die Competition und das ist der Online-Qualifier und so weiter. Das macht mir weiterhin auch alles Spaß. Das möchte ich auch zukünftig nochmal genauso wieder alles weitermachen. Ich möchte auch wieder Ring-Muscle-Ups machen. Ich möchte auch wieder Strict-Handstand-Push-Ups machen und all das. Aber ich möchte mich nicht, und so fühlt es sich ein Stück weit in den letzten Jahren auch an, aber das war auch von mir selber gewählt, ich möchte mich nicht mehr in diesen Käfig reinsetzen von ich mache nur Functional Fitness und alles muss da irgendwie dem untergeordnet sein. Wenn mich jemand fragt, hast du nicht Bock, in 3 Wochen den Halbmarathon hier und da mitzulaufen, mit mir als Begleitung oder dies und das oder das, möchte ich zukünftig, außer ich bin schon für was anderes angemeldet, was da gerade reinpasst und da reinlaufen muss, möchte ich nicht sagen, nee, ich laufe da den Sonntag jetzt nicht mit dir oder mach das Event jetzt nicht mit, weil ich dienstags die Einheit habe und montags dann wieder die andere Einheit. Ich möchte mehr von meiner Fitness an sich haben, in einer runderen Palette.
Ich glaube, das Schöne, das Erlebnis, was du gehabt hast, und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das auch schon seit einer ganzen Weile. Also ich finde, Multisportivität eine unglaublich wichtige Komponente. Und das Lustige ist, dass in diesem ganzen CrossFit-Bubble-Space ja eigentlich, also den Absatz im L1 der Methodologie.
Da kommen wir eigentlich her, aber wir gucken nur noch auf diesen kleinen Bereich.
Genau, ey, mach andere Sportarten. Mach das so, ne? Und jetzt ist die Frage.
An der Stelle, James Brake hat gestern auch einen Ironman gemacht, habe ich heute Morgen bei Instagram gesehen.
Ja, aber er hat ja auch krasse Voraussetzungen einfach dafür, ne?
Er hat einen 70-3, also einen halben Ironman Mitteldistanz, gemacht mit Heba Ken von den Buttery Bros.
Und das sind halt Sachen, ich glaube, diese ganze Functional Fitness Geschichte, solange sie nicht aushartet, befähigt einen dazu, alles machen zu können und überall mal reinzuschnuppern. Aber
überall mittelmäßig zu sein.
Das Ding ist, wenn du jetzt, und das müssen wir vorher, du bist dir dessen ja bewusst, willst du ein noch besserer Functional Fitness Athlet werden, musst du deinen Körper noch mehr schinden.
Ja.
Du müsstest die noch mehr über das gesunde Maß hinaustreiben. Das heißt, es ist nicht mehr healthy. Du bist längst über dieses Kontinuum der Gesundheit hinaus. So, das Volumen, was du abrufen kannst, was du machen kannst, diese Belastbarkeit, die du tolerierst in deinem Volumen einfach, auch in dem Functional Fitness Kontext. Und du müsstest im Functional Fitness Kontext noch stärker werden. Man sieht aber bei dir, und das haben wir ja auch rausgefunden, dass aufgrund deiner Proportionen, deiner Körperkomposition, deiner Hebel, du jetzt auch nicht mehr wesentlich stärker wirst, obwohl du gezielt daran arbeitest. Du hast aber für alle anderen Sportarten, die jetzt kommen und ich glaube, in meinen Augen einen Ticken gesünder sind. Das klingt sehr populistisch, könnte man in Anführungsstrichen setzen.
Aber weil es aber auch einfach nicht so intensiv ist.
Genau. Und ich denke, dass ein sehr kompetitiver Sport wie, du hast Kraftwerte von jenseits von Gut und Böse. Die sind ja da. Also wer 115 Kilo snatchen kann wie du oder 145 plus halt clean and jerk, ja, das ist auf dem Games-Level nicht das, was wir brauchen.
Ja,
wir brauchen mehr.
Und auch mit dem Gewichtheber ist es nicht kompetitiv.
Genau.
Aber wenn ich in Wuppertal in die Fußgängerzone gehe, wird es schwer, einen zu finden.
Ja, und das ist halt, und aber jetzt auch noch im Kontext zu allem anderen, was du jetzt geleistet hast, so, ist das natürlich halt hervorragend. So, du hast das Potenzial, jetzt mit deinen Grundlagen, selbst mit deinen, oh fuck, Alter, ich vergesse mal, wie alt du bist. Sorry, du bist der junge 30, stimmt.
Genau, 32.
Genau. Hast du Hyrox-Potenzial? Wenn du mal Bock auf eine Competition hast, die dich körperlich nicht so abbiebt, weißt du, was ich meine?
Genau.
Wenn du Bock hast auf einen Halbmarathon, kannst du machen. Wenn du mal Bock hast, in der Runde eine längere Session zu schwimmen, kannst du machen. Und all das, diese Basis und diese Grundlagen hast du alle. Aber diesen Kipp hatte ich bei mir auch, dass ich jetzt primär nur noch Hyrox im Fokus habe, diese ganze Event-Serie, einfach weil ich mich nicht mehr so schinden will. Ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf Snatches, nur noch ein bisschen technisch. Ich habe keinen Bock auf Gymnastics, ich habe keinen Bock, weißt du so.
Ja, und mir macht das schon auch noch alles Spaß und ich will das auch genauso weitermachen. Aber
voll.
Was mich halt gerade auch so ein bisschen reizt, sind halt die Endurance und vielleicht sogar auch Ultra-Endurance-Geschichten. Weil da noch so der mentale Faktor mit reinkommt.
Ja, definitiv.
8 Minuten Handstand-Push-Ups und Burpees sind 8 Minuten. Aber dich über 2,5, 3,5, 5, 6 Stunden sowas auszusetzen, gib mir auch diesen mentalen Reiz. Also ich kann dich schon mal vorwarnen, vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber spätestens nächstes Jahr wird es passieren, dass ich an einem Streifen mit dem Rennrad von München an den Gardasee fahren werde.
Ich sehe schon Pilgern irgendwo hin, Alter, auf irgendeinem Bergmann, auf Mount Everest oder so.
Nein, sowas, keine Ahnung. Aber wie gesagt, mein Schwager hat das schon gemacht. Der ist schon mit dem Rad in einer Rutsche von München an den Gardasee gefahren, 16,5 Stunden. Und auf sowas habe ich auch mal Bock. Einfach mal morgens um 3 Uhr mit 2, 3 Leuten auf ein Rennrad ballern und dann schön über den Brenner bis an den Gardasee. Auf sowas habe ich halt Bock, auf solche Herausforderungen.
Ja. Das hat mir letztens jemand erzählt in der Box, die haben das auch gemacht. Genau das Ding mit dem Gardasee, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. So, ich weiß nicht, ob es Garda, aber vielleicht, ich lüge jetzt. Aber ich glaube, Garda habe ich in Erinnerung. Und die sind die haben sich unterwegs verfahren. Die sind so. Und dann haben sich verloren. Und dann waren die irgendwie so 10 Kilometer auseinander und so. Ich sag, ey, aber ihr habt doch Handys und so, Alter. Was ist los mit euch und so, ne?
Weil du fährst doch im Tross.
Ja, und die haben das nicht hingekriegt. Und dann sind die am Abend alle zusammengekommen, hat der mir erzählt, das war voll lustig, aber die waren alle pisst aufeinander, die haben den ganzen Abend nicht miteinander geredet, weil alle offen.
Einfach der Elefant im Raum, keiner wollte es ansprechen.
Und die waren alle saufen, dann hat er so, weil keiner das irgendwie gerafft hat oder geschissen gekriegt hat, und es zu organisieren, dass die alle an einem Punkt ankommen, weil es super spät geworden ist, die hatten alle keinen Bock mehr, die waren todesmüde nach irgendwie 100 Kilometern Rad und was. Und ich musste voll lachen, weil ich denke so, ey, aber keiner, am Ende hat keiner Schuld konkret so. Weißt du, weil es ja niemand, der die Leute irgendwo sonst so in die Bumper geschickt hat. Das war schon eine witzige Geschichte auch. Ja, aber ich kann dich da voll verstehen. Definitiv.
Ja. Genau.
Und deswegen. Du folgst nicht und du bist so rational in deinem Denken und du bist so offen für vieles, dass du nicht so einer gewissen Doktrin folgst einfach. Wo du sagst, das ist jetzt das, was, ne, unglaublich, nur das zählt.
Nee, warum auch? Ich bin halt realistisch genug, dass ich weiß, und das ist ja auch so, jeder Sport sucht sich ja auch seinen idealen Körpertyp. Und mein Körpertyp ist für Functional Fitness halt einfach nicht ideal. Aber ich bin, glaube ich, auf dem Kontinuum schon gut weit gekommen und da finde ich es auch gut. Und es macht mir auch weiter Spaß und ich will es auch zukünftig weitermachen. Aber ich werde jetzt nicht mehr alles dafür opfern, da noch besser und noch besser und noch besser zu werden. Ich möchte da besser werden, aber
Ja, es wird schwer werden. Man muss realistisch schon wieder sein, wenn du halt nicht den Fokus darauf hast, wirst du schwer besser in dieser. Also
ja, genau. Aber mir reicht's, wenn ich relativ gesehen auf ein ganzes Jahr um 1% besser werde, anstatt um 5% und ich dafür aber viel, viel mehr reingeben muss. So, das meine ich
damit. Das Lustige ist, ich glaube, dadurch, dass du viele dieser Grundlagen hast jetzt, ne, in dem Bereich, ich glaube, wenn jetzt der Fokus so in die Richtung sich bewegt und wir sagen, hey, lass uns mal dich in eine Sub 40 10K kriegen. Weißt du, was ich meine? Lass uns mal dich in eine Sub 20 auf 1,5 Kilometer schwimmen kriegen. Weißt du, was ich meine? Das sind ja Dinge, du hast ja, also die physiologischen Veränderungen, die damit einhergehen, die sind ja auch nochmal sehr, sehr, sehr Benefit einfach für alles andere. Und wenn du halt, ich sehe, das ist ja ein Proof dafür, dass es Sinn macht, ist, immer wenn du in eine Functional Fitness Box guckst und wenn da Leute reinkommen, die erstmal eine unglaublich skill-unabhängige Leistungsfähigkeit haben, sind primär immer im oberen Bereich anzusehen. So, die, wenn du Leute mit Laufen nicht tot kriegst, und sie sich freuen auf Laufworkouts, dann weißt du, okay, weißt du, das ist schon mal so ein kleiner Insight, was da für eine Basis ist.
Genau, vorausgesetzt, deine Spezialisierung in dem Bereich, aus dem du kommst, hat dich nicht, ich sag mal, auch physiologisch so verändert oder eingeschränkt, dass du halt, dass es dich für andere Sachen begrenzt. Ich finde nämlich zum Beispiel gerade bei Läufern, bei hervorragenden Läufern, die haben ganz häufig, finde ich, Probleme mit Knie- und Hüftmobilität, tief zu squatten, vernünftig aufrecht zu sein und so weiter.
Ja.
Das
eine hat natürlich auch, das ist halt dieses Kontinuum-Thema. Ne? Je nachdem, in welche Richtung ich eine Spezifität halt pushe und jemand zu, und gerade auch so zu intensive Spezialisierung ist halt auch dann nicht der Vorteil. Ne? Und du kannst den Übertrag zu anderen Dingen suchen und finden. Aber eine Frage an dich habe ich noch da, von mir aus neu jetzt noch, bevor du noch, glaube ich, hier zum Ende kommen willst. Was glaubst du, wie cool wäre dein Training gewesen, wenn du nicht diese Baustelle als Fokus gehabt hättest? Wie ja wichtig war. Die hat ja Prio gehabt, das muss man ja sagen.
Ganz einfach, ja, und ne? Sie hat auch immer noch Prio. Wir sind ja noch lange nicht abgeschlossen, aber ich glaube eher, dass wir wahrscheinlich eher eine Diskussion geführt hätten, ob ein Split von Trainingssessions angebracht wäre.
Yeah.
Ich könnte mir vorstellen, und das kann auch das Konzept sein, wenn irgendwann Baustellenbelastung und so weiter wegfällt und ich trotzdem mal ein bisschen weiter in dieser Triathlon- und Endurance-Richtung unterwegs sein möchte, ob wir nicht oder ob ich nicht eine Session am Tag, möglicherweise morgens, eher eine Endurance-fokussierte Session habe und das Volumen dann in der Nachmittagssession aber auch kleiner wird und ich dann nachmittags eine eher Functional Session und so weiter habe. Und ich glaube, das wäre der Weg gewesen, wie man es dann dargestellt hätte. Die Stunde, die ich jetzt dienstags auf dem C2-Bike gesessen habe, die hätte ich genauso zu Hause auf der Rolle oder draußen auf dem Rennrad morgens ballern können, dann arbeiten können. Und ich hätte nachmittags trotzdem meine Gymnastics-Focus-Session haben können, so wie sie in der Vergangenheit war. Und ich glaube, das ist das, das wird der Weg sein oder die Diskussion sein, die wir dann zu führen haben, wenn der prozentuale Anteil an Belastung durch die Baustelle wegfällt, ich auch wieder mehr Zeit habe und so weiter. Wie wir das dann gestaltet kriegen, wie das dann vorangeht. Das ist, glaube ich, das, wie wir es gestaltet hätten, wenn der Faktor Baustelle nicht mehr drin gewesen wäre.
Definitiv. Das ist das Thema und das ist halt ein sehr, sehr interessantes Thema. Das gilt, man muss aber ehrlich auch sagen, das trifft auf 99,9% selbst in unserem Fitness-Bubble-Bereich nicht zu. Und das sind Double-Sessions, AM-PM-Geschichten. Dafür musst du ein unglaublich hohes Trainingsalter haben. Dafür musst du eine unglaublich hohe Trainingserfahrung mit dir bringen.
Und man muss auch die Resilienz im Körper mit sich bringen. Es kann, da muss ich sagen, da bin ich dankbar und ich will mir da nicht auf die Schulter klopfen, aber mein Körper ist halt sehr resilient, was so Belastung angeht. Wir hatten das eine Thema mit der Schulter, wir haben es angesprochen, wir haben ein paar Sachen rausgenommen und seitdem läuft es wieder problemlos weiter, alles geht.
Und das muss man wieder aufbauen, ne? Und das ist diese Resilienz dann halt zu entwickeln. Das ist ja auch nicht nur einfach nur, ich habe sie. Ja, das ist das Gott in Anführungsstrichen gegebene Naturtalent, die Genetik, erlaubt dir einen fucking hohen Shitload an Volume. Ich sag nur Rich Froning. Ja. Das ist so jemand, der halt einfach sich die Hucke wegtrainieren kann und halt nicht kaputt geht daran. Weil der Mensch heute mit 36, 37, 38 Jahren, wie alt Rich jetzt ist, hat halt Knie, Schulter, also er hat's halt und er redet nur nicht drüber. So, ne? Also das ist, dieser Verschleiß ist schon längst bei ihm da. So, und sein körperliches Alter ist wesentlich älter, als er eigentlich ist.
Außer bei Whoop. Bei Whoop ist er wahrscheinlich irgendwie 17 oder so. Also dieser komische Whoop-Alterscore, den Whoop da jetzt eingeführt hat, ich habe noch keinen.
Ich bin 5 Jahre jünger.
Ja, hast du irgendeinen gesehen, wo dieser Score älter ist? Habe ich noch nie gesehen. Nee, aber das ist doch nur Gelutsche. Whoop möchte sich doch bei dir nur einschleimen. Nee,
sondern ich glaube nicht per se, also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich glaube nicht, dass Leute, die einen schlechten Lifestyle haben, die keinen Sport machen, ich glaube, die holen sich keine Whoop.
Aber das ist schon auch so, hey, du bist cool, du nutzt die Whoop, du bist jünger. Ja. Es soll dem Nutzer auch schon ein gutes Gefühl geben, sind wir ehrlich. Ey,
größter Respekt, ich weiß gar nicht, ob das halt Spreading ist von Daten, die man nicht nennen kann, aber wir kennen eine Athletin, die ist 35, die ist Masters, die ist bei mir, die hat, ich hab's gesehen, ihre Whoop, 25. Ja. Das ist so, what, Alter, weißt du, das ist schon krass, Alter.
Ja, so, das ist alles super, so. Das ist alles gut, aber dass das da so steht, das ist schon auch so ein bisschen... So.
Das ist schon, ja, das ist das Neue. Guck mal hier.
Ja, genau.
So. Ey, mein Lieber, ich danke dir vielmals für all das, für die Insights. Das ist cool. Lass uns darauf aufbauen. Das Einzige, was ich dir nur noch mitgeben möchte, ist für die Zukunft, was die nächsten 1-2 Wochen nicht erwarten wird, jetzt gerade wenn die Woche ein bisschen ruhiger abgelaufen ist für dich. Nächste Woche hast du Bock auf eine FTP-Test? 9.
Wir können das gerne nochmal machen. Ich glaube auch, dass ich jetzt anders in der Lage bin, das Ganze anzugehen. Weil der letzten FTP-Test nicht gemacht habe, da hatte ich halt auch noch nicht, und das, obwohl ich ja schon auch viel auf dem C2-Bar gesessen habe, ich glaube, durch diese Intervalle habe ich auch sehr viel gelernt, wie ich mich auf dem Rad wirklich pushen kann und was da drin ist.
Ja, finde ich gut. Lass mal machen. Also einfach mal auf Neugier auch, ne? Es ist halt einfach Daten sammeln, das Ganze ein bisschen validieren und that's it. Cool. Freut mich. Super.
Dann an der Stelle, machen wir Feierabend für heute.
Ja.
Vielen, vielen lieben Dank dir, Lazar. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Wie gesagt, wir hatten es eingangs schon mal. Wenn ihr Input habt, Kritik, Feedback, Wünsche, was auch immer, @coach_Lazar oder @david.gerhards bei Instagram, meldet euch gerne bei uns, kommt gerne auf uns zu. Wir sind da total offen für. Ich finde es super cool, wenn ihr das macht. Genau. Wir haben heute, glaube ich, viel über den Triathlon gesprochen, aber auch viel so einen Rundumschlag, bunte Tüte so ein bisschen gehabt, ein bisschen andere Sachen. Wir haben über Podcasts allgemein philosophiert, mit oder ohne Video. Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, wann auch immer ihr das jetzt hier hört. Und dann...
Oder schaut.
Genau. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen, mich bei dir zu bedanken, Lazar. Und dann hören wir uns für eine neue Folge Ende Juli.
Bis denn, ihr Lieben. Alles Gute und Outro.